Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Alten Testament beim Propheten Micha. Jetzt habe ich natürlich kurz Zeichen gemacht. Ich lese aus dem 6. Kapitel. Ab dem 2. Vers. Hört ihr Berge, worum es dem Herrn geht. Gebt Acht, ihr Fundamente der Erde. Der Herr hat einen Rechtsstreit mit seinem Volk. Er tritt in eine Auseinandersetzung mit Israel. Mein Volk, was habe ich dir getan? Habe ich etwa zu viel von dir verlangt? Steh mir Rede und Antwort. Ich habe dich doch aus Ägypten geführt und aus der Sklaverei befreit. Ich habe Mose, Aaron und Miriam dazu bestimmt, dass sie dir auf dem Wege vorausgehen. Mein Volk, denk doch daran, was führte Balak, der König von Moab, im Schilde und was hat ihm Bileam, der Sohn des Beor, geantwortet? Erinnere dich an die Ereignisse, als du von Schittim nach Gilgal gezogen bist, so erkennst du, dass der Herr gerecht gehandelt hat. Womit soll ich vor den Herrn treten? Oder besser, womit soll ich vor den Herrn treten? Wie kann ich mich angemessen verhalten gegenüber dem Gott, der in der Höhe wohnt? Soll ich mit Brandopfern zu ihm kommen? Mit einjährigen Rindern als Opfertieren? Wird es dem Herrn gefallen, wenn ich ihm 1000 Widder bringe und 10.000 Krüge mit Olivenöl? Soll ich mein erstgeborenes Kind hergeben, damit er mir mein Verbrechen verzeiht? Soll ich die Frucht meines Leibes opfern, damit er mir meine Schuld vergibt? Es wurde dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Das Rechte tun, Nachsicht mit anderen haben und bewusst den Weg mit deinem Gott gehen. Als ich angefangen habe, mich mit dem Text auseinanderzusetzen, kam mir in den Sinn, dass hier zwei unausgesprochene Fragen im Raum stehen. Einmal die Frage, wie lebe ich ein gutes Leben? Wie lebe ich ein gutes Leben? Oder etwas anders pointiert, wie hat Gott sich das eigentlich vorgestellt mit dem Leben von uns Menschen? Wie soll das denn sein und gelebt werden? Und auf diese Fragen gibt der Prophet Micha hier eine Antwort, und zwar im Stile einer Gerichtsverhandlung. Also Gott sitzt sozusagen auf der Anklagebank. Der Herr hat einen Rechtsstreit mit seinem Volk, so schreibt der Prophet Micha. Und jetzt läuft dieser Rechtsstreit, diese Verhandlung ab, und dazu habe ich drei Punkte entdeckt. Der erste Punkt, was Gott tut. Und der zweite Punkt, was wir gern tun möchten, aber nicht tun können. Und dann noch der dritte Punkt, was wir tun können. Also in dieser Reihenfolge das Erste, was Gott tut. Der Text fängt mit einer menschlichen Eigenschaft oder einer ganz typisch menschlichen Haltung an. Nämlich der Haltung, dass, wenn es gut läuft, wir sagen, na, ich bin halt clever. Deshalb habe ich einen guten Abschluss in der Schule geschafft. Ich bin halt fleißig. Deshalb habe ich Erfolg und die Dinge gelingen mir. Von nichts kommt nichts. Ich habe die richtigen Entscheidungen getroffen in meinem Leben und deshalb habe ich Karriere gemacht. Ich habe die richtige Frau geheiratet, deshalb ist meine Ehe glücklich. Ich habe meine Kinder gut erzogen und deshalb sind die gut unterwegs und wohl geraten und so weiter. Also tendenziell, wenn es gut läuft, dann habe ich alles richtig gemacht. Aber wenn es schlecht läuft, dann sind wir schnell dabei zu sagen, wie kann Gott das zulassen? Wo war er denn, als ich in dieser Situation steckte? Warum greift Gott nicht ein? Warum lässt er mich so Schweres tragen? Warum lässt er mich leiden? Wenn es gut läuft, klopfen wir uns schnell mal auf die Schulter. Wenn es schlecht läuft, wird Gott verantwortlich gemacht. Und so werfen die Israeliten Gott vor. Was belastest du uns? Warum machst du unser Leben so schwer? Und Gott sagt, ihr wollt mich anklagen? Dann lasst uns mal sehen, was dabei herauskommt. Und bevor sie antworten können, sagt Gott schon, schaut mal genau hin. Denkt mal zurück. Erinnert euch, was da passiert ist. Und dann zählt Gott drei Dinge auf. Erstens, ich habe euch aus Ägypten befreit. Ihr wart dort Sklaven. Euch ging's richtig dreckig. Und ich habe das geändert. Ich habe das gesehen, wie es euch geht und das ging mir zu Herzen, das hat mich betroffen gemacht und dann habe ich eingegriffen und habe euch da herausgeführt und befreit. Zweitens, Balak, der König von Moab, der wollte, dass ein Prophet euch verflucht und ich habe dafür gesorgt, dass dieser Prophet euch nicht fluchen durfte, sondern dass der euch segnen musste. Ich sorge dafür, dass selbst eure Feinde euch segnen müssen, die euch eigentlich verfluchen wollten. Und als drittes sagt er, erinnert euch an das Erlebnis zwischen Schittim und Gilgal. Das sagt uns, wenn wir diese beiden Worte hören, nicht viel, aber das sind natürlich Signalwörter für die Israeliten gewesen. Das waren Stationen beim Einzug ins verheißene Land. Da hat Israel Heimat bekommen. Also was hat Gott getan? Er hat befreit. Er lässt sein Volk selbst durch seine Feinde segnen. Er hat seinem Volk Heimat geschenkt. Zusammengefasst antwortet Gott, ich lege keine Lasten auf, ich nehme Lasten ab. Gott sagt, erkennt, was ich tue und versteht, was ich nicht tue. Schiebt mir nicht Sachen in die Schuhe, die nicht von mir kommen. Und Gott verweist dabei auf die Geschichte mit seinem Volk. Jetzt, wie ist das mit uns heute? Auch mit uns hat Gott seine Geschichte. Auch mit uns hat Gott eine Geschichte voller Wohltaten. Und da hilft uns das Kirchenjahr und bringt uns das immer wieder in Erinnerung. Jetzt gehen wir auf den Advent und auf Weihnachten zu. Gott ist zu uns gekommen, weil er wollte Teil unseres Lebens werden und ist Teil unseres Lebens geworden. Gott ist uns ganz nahe gekommen. Er hat uns von unserer Schuld befreit. Er hat uns Hoffnung in unser Leben gegeben. An Pfingsten wird uns das immer wieder gesagt, er ist unsere Kraftquelle, er lebt in uns. In Summe, er hat uns die Augen dafür geöffnet, dass Gott uns unendlich lieb hat, dass Gott uns auf seinem Herzen trägt. Diese Erinnerungen des Propheten damals. Und das Wort Gottes für uns heute, wo es gehört und gepredigt wird, das löst etwas bei uns aus. Das hat Wirkung, wenn wir erinnert werden an das, was Gott tut und wie er uns behandelt, welche Absichten er auf dem Herzen trägt gegenüber uns. Und so der zweite Punkt, was wir tun wollen, aber nicht tun können. Wenn Gott also tatsächlich so ist, voller guter Absichten, dann fällt diese Anklage, die die da vorgebracht haben, in sich zusammen. Dann spüren die damals und spüren wir heute, dass wir eigentlich in Gottes Schuld stehen. Wir spüren, dass da etwas nicht in Ordnung ist in unserem Verhältnis zu Gott. Das, was wir da spüren, dass da was nicht in Ordnung ist, das ist der tiefste Grund dafür, warum es überhaupt Religion gibt. Weil wir spüren, dass das Verhältnis von uns zu Gott irgendwie anders sein müsste. Das müsste irgendwie angemessen sein. Aber wie sieht denn das angemessene Verhältnis aus? Was müssten wir dann tun, damit es passt? Reichen da große Opfer dafür? Und die Leute haben aufgezählt, wäre das in Ordnung, wenn wir 1000 Widder schlachten oder 10.000 Krüge Olivenöl spenden oder gar unser erstgeborenes Kind Gott opfern? Wäre das denn angemessen? Würde das denn unsere Schuld aufwiegen? Und wenn wir diese Dinge hören, 1000 Witter, 10.000 Liter Olivenöl, erstgeborenes Kind opfern, dann merken wir, das klingt so hilflos, das klingt wie eine Karikatur der Opfer, als hätte Gott an solchen Dingen gefallen. Und die Konsequenz ist die Einsicht, wir haben eigentlich nichts zu bringen. Wir haben nichts zu bringen. Wir können das nicht zurechtbringen, was da in dem Verhältnis nicht stimmt, dass wir angemessen vor Gott leben. Und dann sind wir in diesem alttestamentlichen Text beim Kernthema des christlichen Glaubens, bei der Gnade. Wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht. Wir können nichts tun, um von uns aus Gott näher zu kommen. Es geht andersrum. Er kommt zu uns. Gott macht den ersten Schritt. Damals bei den Juden, als sie in Ägypten waren, und so auch heute bei uns. Das will der Micha sagen. Und das sollen wir begreifen und uns immer wieder neu sagen lassen. Ich habe in der Vorbereitung einen Satz gelesen. Da schreibt einer, wer die Gnade Gottes erlangen möchte, der muss nur zwei Bedingungen erfüllen. Erstens, er muss der Gnade bedürfen. Er muss erkennen, dass er diese Gnade braucht. Und das Zweite, er darf selbst nichts beisteuern. Religion ist etwas zu tun, von dem wir meinen, das könnte Gott gefallen. Glauben aber heißt, sich gefallen lassen, was Gott tut. Und das ist was völlig anderes. Das ist der Grund, auf dem wir stehen, der Grund der Gnade. Wir sind zuerst die Empfangenden. Gott hat gehandelt. Gottes Liebe, die sucht uns. Und die hat uns gefunden. Und jetzt, auf diesem Grund stehend und nur auf diesem Grund, sonst wird es nämlich schräg, kommt noch der dritte Punkt. Nämlich, was wir tun können. Was wir tun können. Und auf diesem Grund der Gnade wird es dann richtig schön, was wir tun können. Und es wird auch herausfordernd. Es heißt im Text dann am Ende, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir fordert. Eigentlich steht da im Hebräischen, es ist dir gesagt, was gut ist und was Gott bei dir sucht. Gott, Jesus, der sucht etwas bei uns. Der erwartet etwas von uns im gelebten Leben. Aber den ersten Schritt hat er gemacht. Er hat Gnade in dein Leben gebracht. Aber jetzt sucht er etwas bei dir. Und er sucht es, weil er dir das zutraut und zutrauen kann. Gott traut jedem von uns das zu. Und jetzt folgt eine Aufzählung in drei Punkten. Und der erste Punkt, der ist cool, finde ich. Und der zweite ist noch besser. Und der dritte ist richtig super. Also, da liegt eine Steigerung drin, in dem, was Gott sucht. Das erste ist das rechte Tun. Das rechte Tun. Was heißt es denn, das rechte Tun? Das heißt bei Micha soziale Gerechtigkeit leben. Ja, das klingt ganz politisch. Und das ist bei Micha auch so gemeint. Soziale Gerechtigkeit leben. Menschen zu ihrem Recht verhelfen. Und es war damals zur Zeit des Michas ein großes Problem. Der Micha klagte die religiöse Oberschicht heftig an. Die lebten in Saus und Braus und ließen sich's gut gehen. Und daneben hungerten die Armen. Und die wurden auch noch betrogen von dieser reichen religiösen Oberschicht. Die hatten nicht das Nötigste und machten sich dabei kein Gewissen. Und da sagt Gott, das rechte Tun in dieser Situation. Und es meint, den Schwachen zu sehen und sich dessen Not zu Herzen gehen lassen und dann zu handeln. Dann etwas tun. Der Papst Franziskus sagte, wir erleben gerade eine Globalisierung der Gleichgültigkeit. Wir erleben eine Globalisierung der Gleichgültigkeit. Es rührt uns nicht mehr an. Täglich sterben da Menschen in diesen Kriegsgebieten, in Gaza, in Israel, in der Ukraine. Es gibt Kriege, von denen hören wir gar nichts mehr. Und wenn wir hören, geht es an uns vorbei. Die vielen, die schrecklich leiden im Sudan, auf Haiti und. Es rührt uns nicht mehr an. Und daraus sollten wir ausbrechen. Nöte wahrnehmen und auch an uns heranlassen. Und dann entsprechend handeln. Das ist bei den Nöten, die in der Ferne sind, tatsächlich schwierig. Ja? Aber Schwache, Notleidende, die gibt es auch in unserem direkten Umfeld, in der Nachbarschaft, in der Klasse, in der Clique, in der Firma, in der Verwandtschaft. Das rechte Tun, das war das Erste. Das Zweite, was Gott bei uns sucht, ist Barmherzigkeit üben. Barmherzigkeit üben. Und das ist eine Steigerung. Das ist mehr als einfach das rechte Tun. Es meint, etwas über das Selbstverständliche hinaus tun. Der Paulus beschreibt es mal so im Brief an die Philipper: In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das sucht Jesus bei uns, dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Barmherzigkeit, die ist verschwenderisch. Barmherzigkeit ist verschwenderisch. Die sagt nicht, oh, jetzt habe ich dir gestern den ganzen Abend meine Zeit gewidmet und dir zugehört und jetzt kommst du heute schon wieder. Jesus traut uns das zu, dass wir Barmherzigkeit üben und so unser Geld, unsere Zeit, unsere Begabungen, unser Wissen, alles, mit dem Gott uns ausgerüstet hat, einsetzen und teilen. Und da fallen uns alle Menschen ein, die ganz praktische Hilfe brauchen, die auf unsere Anteilnahme warten, die auf unsere Barmherzigkeit angewiesen sind. Ist es anstrengend? Ja, das ist anstrengend. Und das sucht Jesus bei uns. Und er sucht es, weil er uns das zutraut. Wir hatten das Rechte tun, Barmherzigkeit üben und dann noch das Dritte, was Gott bei uns sucht. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Deinen Weg, und jetzt je nach Übersetzung Luther oder Basisbibel wie hier, besonnen oder einsichtig oder demütig mit einem Gott gehen. Deinen Weg besonnen mit Gott gehen. Also bedacht, bewusst, entschieden dein Leben mit Gott leben. Da geht es um Nachfolge. Das sucht Gott bei dir. Und genau das traut er dir auch zu. In deinem Alltag, in der Schule, zu Hause, bei der Arbeit, in der Freizeit, mit Jesus unterwegs sein. Und dabei in allem ihm vertrauen. Mit ihm rechnen, dich von ihm führen lassen. In all dem ihm ähnlicher werden. Einfach Nachfolger sein. Besonnen unseren Weg mit Jesus gehen. Jetzt feiern wir gleich das Abendmahl. Und da will Jesus uns ja ermutigen, wenn wir das Abendmahl feiern. Und da sagt er zu uns so echt, so konkret, wie du jetzt das Brot oder die Oblate und den Wein oder den Saft empfängst. So echt und so konkret bin ich mit dir unterwegs. In deinem Leben, in deinem Umfeld, in deinem Alltag. Nimm Brot und Wein und wisse, ich bin dir nahe. Ich trage dich auf meinem Herzen und du kannst mit mir rechnen. Lasst uns so in unsere neue Woche gehen. Amen.